Moin, hier sind Holger und
Jutta
von Velvet Viper und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Ja, genau, so sieht's aus.
Ja, hallo Jutta, hallo Holger, herzlich willkommen zum Podcast von powermetal.de. Schön, dass ihr da seid an diesem verregneten Freitagnachmittag.
Ja,
hallo. Hier scheint die Sonne. Wo bist du zu Hause?
In der Nähe von Frankfurt, im Taunus.
Da regnet's?
Ja.
Hier in der Nordhalde ist wunderschönes Wetter. Aus Frankfurt, meine alte Heimat. Ich komme aus Mainz.
Ja, ja, ja. Ich gelesen, ja.
Romina Mädchen im Original.
Gut, ich möchte mit euch natürlich hauptsächlich über die Gegenwart reden, denn ihr habt ein ganz starkes neues Album am Start. Und dennoch werden wir ja auch den ein oder anderen Blick zurück oder auch nach vorn werfen. Mal sehen, was da so passiert. Mhm. Nothing compares to metal. Ich frage ja oft, was sich so die Künstler bei der Wahl des Albumtitels denken. In diesem Fall natürlich ist recht. Eigentlich kann man diese Ansage ja so unkommentiert stehen lassen.
Eigentlich ja, weil es ist eine Liebeserklärung an diese Musik. So einfach ist das. Ja.
Genau.
Ja, genau.
Ich hatte es ja auch im Review geschrieben, wenn jemand das behaupten kann, dann ja du oder ihr in diesem Falle. Also steht der, lassen wir den Titel einfach mal so stehen, wie er ist, und ja, lassen ihn einwirken. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Jutta, du hast ja zu Beginn deiner Karriere noch ganz andere Sachen gemacht. Ich denke da an die Sachen mit Udo Lindenberg beispielsweise. Wann war der Punkt, wo du für dich entschieden hast, jetzt, der Metal muss es sein?
Ja, das war ungefähr so 82, 83. Da habe ich so ein bisschen die Schnauze voll gehabt von dem Rock'n'Roll Fast Food. Das hat mich alles nicht mehr so bedient, ne? Und da war ich gerade zu Hause mit meinen Eltern in Essenheim, wo ich herkomme. Und mein Vater ist ein ganz großer Fan von Richard Wagner. Und er hat immer Wagner gehört und er hat mir das immer auch toll erklärt. Und es war immer eine schöne, das waren immer schöne Stunden. Und da haben wir irgendwann mal den fliegenden Holländer gehört. Und da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und habe das von Heinrich Heine gelesen, weil er war der Erste, der den fliegenden Holländer damals zur Figur erhoben hat. Und da dachte ich, okay, ich mag Klassikmusik und ich mag auch klassische, ich mag auch Literatur und Poetry, also und Poesie. Und da wollte ich, da habe ich gedacht, da muss ich jetzt mal was machen. Ich muss jetzt mal Texte machen, die irgendwie mich auf einen anderen Trip bringen, auf eine andere Art von Musik, weil ich habe es gespürt, man muss, jeder muss eigentlich die Musik machen, die seiner Mentalität entspricht. Und das hatte ich damals so gespürt. Das war für mich, das war der Moment, wo ich dachte, ich muss harte Musik machen. Und da kam ich auf Heavy Metal. Und da habe ich noch eine schöne Geschichte. Der Fargo Peter, kennst du?
Mhm.
Hat mich eingeladen 1984 auf ein ganz großes Hardrock-Festival in Hannover. Da waren auch die Scorpions und so weiter. Und da hat er gesagt, du machst jetzt mal mit, du singst jetzt mal zwei Titel. Und da habe ich zwei Songs gesungen von Dio. Long Live Rock'n'Roll zum Beispiel. Und das war der Hammer. Und ich habe das Publikum gesehen und ich habe die Jungs von der Bühne, es war Hochsommer und es war heiß, ne? Und die Jungs stehen da und sind begeistert vor der Bühne rum. Und da dachte ich, okay, eigentlich ist das das Publikum, für die möchte ich gerne Musik machen. Und das war so der letzte springende Punkt für mich zum Heavy Metal. Ja, und es war einfach nur gut so, ne? Und 1985 dann habe ich mit Fargo Peter und mit Fritz Rando, mit Mario Timmer, Peter Schwar und Kalle Bösel, da haben wir die ersten Demos gemacht für Zetiago. Und ich bin zurück nach Hamburg und habe mir dann Musiker gesucht und so hatten wir dann Zetiago gegründet. Und Zetiago, die Tochter des fliegenden Holländers, auf der Suche nach der verlorenen Fantasie. Das sollte mein Thema sein, mein Konzept. Ja, und so ging es dann weiter und habe Leute gefunden. Wir haben dann die Band gegründet und zwei sehr geile Platten gemacht. Und dann kam dann der Stress, wie so oft im Rock'n'Roll. Und wir haben mächtig Ärger gehabt untereinander und es hat überhaupt nichts mehr geklappt. Und das Feeling war auch weg. Und ich wollte dann mit anderen Leuten weitermachen. Und ja, und da ist es passiert. Und das durfte ich nicht, weil wir hatten eine GbR. eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts. Und ich hatte kein privates Copyright für den Namen. Da habe ich es verloren. Und da, ja, und da ist mir der Himmel über dem Kopf zusammengefallen. Und dann dachte ich, ja, das war's jetzt. Das ist mein Baby tot. Ich durfte den Namen nicht mehr benutzen, weil ich ja in der Minderheit war. Und ja, und so habe ich dann Velvet Viper gegründet. Auch 1990 die erste Tournee. Mitten auf der Tournee kam die einstweilige Verfügung. Ich darf nicht mehr als Zetiago auftreten. Der Name ist verloren. Und tja. Und dann habe ich Velvet Viper gegründet. Dann haben wir 2 Velvet Viper Platten gemacht. Und dann habe ich noch eine To Be or Not gemacht mit der tschechischen Band Zitron. Und dann war irgendwie der Ofen, da musste ich mal pausieren, weil da ist dann doch sehr viel auf mich eingestürmt. Und es war eine sehr schlimme Zeit. Ne? Es war einfach gruselig, weil ich war ja damals auch schon älter und hatte zum ersten Mal so richtig schön Erfolg mit Zetiago. Und dann hast du es verloren. Das war eine schlimme Sache. Und aber okay, das Leben geht weiter. Ich habe in der Zeit, 1990 zum Beispiel, habe ich ein ganzes Jahr geschrieben, ein Buch geschrieben und habe alles aufgeschrieben, eine fantastische Geschichte. Die Tochter des fliegenden Holländers auf der Suche nach der verlorenen Fantasie. Und dieses Schreiben, das ganze Jahr geschrieben, über alle Texte und ganz ausführlich natürlich und sehr, ja, sehr fantastisch. Und nachdem, ja, und als ich das geschrieben hatte, war das Schlimmste auch vorbei. Ich bin dann doch nicht drogenabhängig geworden und auch kein Alkoholiker und konnte, habe irgendwie dann das so überwinden können, durch die Kreativität mit dem Schreiben. Und ich kann das nur wirklich mal so weitergeben, ne? Wenn man ein bisschen Talent hat, um zu schreiben, um so etwas Kreatives zu machen und man ist in einer Scheißzeit, dann soll man es einfach tun, weil es hilft ungemein. Du kannst dich befreien und du wirst nicht frustriert und die Traurigkeit geht einfach weg und du kommst wieder zu dem Punkt, wo du weitermachen kannst. Ne? Und so war das bei mir auch. Naja, und dann 2 Velvet Viper gemacht und 93 dann noch eine To Be or Not. Das war die letzte Platte zu dem Zetiago-Konzept. Und dann habe ich erstmal ein bisschen Pause gemacht, sind wir raus aus Hamburg und nach Hanstedt gezogen in die Nordheide. Und dort habe ich dann in der Musikschule von Hanstedt habe ich den Gospel-Rock-Chor gegründet. Das sind so 20 bis 30 Elfen, mit denen singe ich heute noch. Jeden Dienstag gibt es bei uns Halleluja, bis die Stimmbänder bluten. Und ist eine tolle Sache. Und dann irgendwann ging es weiter. Ich habe dann noch ein paar Platten gemacht. Auf jeden Fall wichtig, wichtig, ganz wichtig. Ich habe dann 2015 den Holger kennengelernt. Und ja, und da dachte ich, Mann, das ist ja so geil. Das ist ja ein guter Gitarrist und ein super kreativer Mensch und auch wahnsinnig nett. Holger ist ein super Typ und ich habe gedacht, da könnte man es ja nochmal richtig machen. Und von da an arbeiten wir zusammen. Jetzt kann der Holger ja auch mal ein bisschen was erzählen.
Genau, du hast jetzt eine Menge Sachen aufgezählt. Auf einige von diesen Punkten komme ich später definitiv noch zurück.
Ja, gerne.
Aber ich wollte genau jetzt auch den Bogen zum Holger spannen. Wie war es bei dir? Wo hast du gemerkt, ja, Musik machen ist eine Sache, Heavy Metal eine ganz andere und ich möchte jetzt Metal machen, ich habe die und die Band und das finde ich gut. Wie war es bei dir?
Ich bin... Ja, also von den 90ern geprägt. Also meine ersten Gehversuche waren so Anfang der 90er und da war so eine ganz wilde Zeit. Da kenne ich die Trennung Metal nicht Metal gar nicht so sehr. Also ich war immer ganz viel im Grenzbereich, auch was man so Hard Rock nennt früher. Dann auch hatte Ende der 90er auch eine ziemlich poppige Band, die hieß Klar. Da haben wir super viel Arbeit reingesteckt. Es waren auch mit Schulfreunden von mir und da sind wir ganz schlimm am Musikbusiness verzweifelt, weil es damals noch hieß, mit deutschen Texten geht's nicht und so. Und dann hatte ich eine lange Zeit, habe ich gar nichts gemacht, habe ich erstmal studiert und alles Mögliche gemacht. Und dann, habe ich eigentlich so richtig, bin ich erst, als ich die Frage gekriegt habe, dass ich für Jutta ein paar Songs im Studio spiele, ich hatte ein paar Lieder von Zetiago neu aufgenommen. Da bin ich richtig wieder drauf eingestiegen. Also gehört habe ich Metal immer. Also ich habe eine riesen Metal-Plattensammlung und alles Mögliche. Aber gespielt habe ich es erstaunlicherweise gar nicht so viel, immer, weil ich immer die Leute eigentlich nicht hatte. Ich habe es richtig viel erst gemacht, als ich mit Jutta das gemacht habe. Sie hat mich irgendwann angerufen, in 10 Tagen spielen wir auf dem Keep It True, kannst du da spielen? Unser Gitarrist hat Rückenschmerzen, das war der Gunnar von Santiago sogar, der sollte da zu der Zeit noch wieder mitspielen. Ja, und das war ziemlich lustig, dann habe ich mir in 10 Tagen halt die Songs drauf geschafft. Und das war Anfang 2015 und seitdem machen wir das.
Ja, und das war geil, das erste Konzert. Und ich habe ja damals auch wieder, ich habe viele Jahre, konnte ich die Santiago-Songs eigentlich nicht singen, weil ich einfach mega traurig war. Ich habe immer den Kloß im Hals gehabt und ich habe das nicht geschafft, die Songs zu singen, weil ich immer an die Tragödie gedacht habe, ne? Und dann habe ich das Buch, 2011 habe ich das Buch veröffentlicht, was ich damals geschrieben hatte. Und als ich das in der Hand hatte, dachte ich, da ist der Knoten geplatzt. Da dachte ich, okay, und jetzt singe ich auch wieder die Songs von Santiago. Und da haben wir zusammen dann Keep It True gespielt mit Holger. Und es ist echt klasse. Die Leute haben die Refrains mitgesungen nach so langer Zeit. Und ich stehe da oben auf der Bühne und denke, oh Mann, wenn ich jetzt tot umfalle, dann ist es völlig in Ordnung, weil mehr geht nicht.
Ja.
Es sind unbeschreibliche Feelings und es sind unbeschreibliche Momente, die kann man, jemand, der das vielleicht nicht erlebt hat, kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, wie das ist in dem Moment. Und deswegen liebe ich diese Musik und deswegen liebe ich auch Metal und dieses Publikum und dieses ganze Drum und Dran. Und mit Holger klappt das halt jetzt wirklich super. Das ist so ein Glücksgriff für mich, weil ich habe auch viel Pech gehabt mit Musikern, mit Bands, ne, was. Es ist immer einfach, Musiker zu finden für eine Band, aber es ist wahnsinnig schwer, sie auch zu halten. Und daran bin ich dann auch oft, sind wir oft gescheitert. Und mit Holger habe ich jetzt einen Partner, dass wir einfach zusammen funktionieren und wir machen das gut und wir schreiben zusammen und wir, ja, und wir ergänzen uns. Und Holger kann mich auch noch auf einen anderen Trip bringen, also dass ich nicht ganz so backstage, so oldschool-mäßig drauf bin. Er ist jung, er hat andere Inspirationen, was die Musik angeht. Und ja, und da kann ich auch noch viel lernen. Und das gefällt mir eigentlich, dass man sich immer, ja, dass man noch lernen kann und dass man auch nochmal über sich hinauswachsen kann und neue Sachen machen kann. Und ich übe dann auch zu Hause richtig doll und gut, bis ich einen Ton, den Holger haben will, bis ich den auch gut singen kann. Und das finde ich spannend. Und ich denke immer, solange man das Gefühl noch hat, ne, solange kann man auch Musik machen. So ist das.
Ich wollte jetzt eigentlich schon den Bogen schlagen zum neuen Album. Ich bleibe jetzt aber noch mal bei Santiago. Die Leute draußen an den Empfangsgeräten werden das jetzt nicht sehen können, ihr aber schon jetzt bei, weil ich halte
Oho.
hier mal was in die Kamera.
Ja, das
Das
war die Platte, die
ist nämlich
erste.
das From Over Yonder von Santiago. Das glaube ich sogar noch die Originalpressung, also die erste Auflage, die ich mir damals natürlich sofort im Plattenladen gekauft habe, als sie rauskam. Und weil wir damals alle völlig begeistert waren. Und dann hast du eben schon eine Menge erzählt, was passiert ist. Und als jetzt Massacre Records die Platten über den Namen Velvet Viper wieder rausgebracht haben, da bin ich natürlich hier ja im Dreieck gesprungen und habe da auch ja fast tatsächlich so Tränen verdrückt, würde ich nicht sagen, aber mir war warm ums Herz, weil plötzlich war diese Platte wieder da. Und das Gefühl, was du auf der Bühne hattest, hatte ich beim Hören.
Ja,
Es war
super.
auf einmal wieder diese From Over Yonder wieder so aufzunehmen, nicht einfach nur am Rande zu hören, sondern einfach zu spüren. Und das kann ich sehr wohl nachvollziehen, wie es da bei dir
Das
auf der
ist,
Bühne passiert sein
ja.
muss.
Ich meine, deswegen machen wir die Musik und deswegen schreibst du und deswegen machst du deine Zeitung und deine Pod, und deine Shows und deswegen singen wir und deswegen spielen wir, weil es einfach diese Musik, Metal, hat einfach einen ganz besonderen Spirit und der ist nicht vergleichbar mit irgendwas anderem. Und das ist wirklich so. Das ist keine Plattitüde und das ist kein Bullshit. Das hab ich mir auch nicht aus den Fingern gesaugt, sondern das empfinde ich so, das ist einfach so. Und wenn ich das jetzt als alter Rock-Indianer sage, dann können alle das mir wirklich auch glauben. Ich meine das wirklich so, ne? Und das ist einfach, ja, das ist die Musik, ne? Und ich hoffe, dass diese Feelings und dass dieser Spirit, dass das nicht verloren geht in der Zukunft. Das ist, weißt du, das
Nee.
ist ja ein Problem, ne? Und ich bemerke das ja, dass so die junge Generation, die haben da nicht mehr so den Draht dazu. Die empfinden das nicht mehr so. Für mich war Rockmusik damals, 1969, eine Kulturrevolution. Das war für mich der Wahnsinn. Ich habe das gehört in den 60er Jahren. Ich hatte eine Schülerband damals und ich war hin und weg. Und es hat mich so gepackt und es hat mich so inspiriert und es hat mich verrückt gemacht. Und ich habe echt, meine Eltern, die waren, ey Jutta, bleib cool. Und ich habe meinen Eltern zuliebe auch meine Lehre zu Ende gemacht. Ich habe Industriekaufmann gelernt und ich habe das auch zu Ende gemacht, habe die Prüfung auch bestanden und bin dann aber los, bald los, 69 dann zu Heer, Jesus Christ Superstar und so weiter, ne, bis heute. Und ich habe das nie bereut, obwohl ich sehr, es ist ja wie eine Achterbahn, ne? Es geht öfters runter als rauf. Aber wenn es rauf geht, das wiegt viel schwerer als die Momente, die vielen Momente, wo es runtergeht. Ich meine, und das ist so, das ist die Musik. Und die hält mich jung. Und die hält mich, jeder Gig für mich ist für mich ein Jungbrunnen. Ich fall da rein und bleib da eine ganze Weile drin. Und mit 65 bin ich immer noch aufgeregt und bin tierisch inspiriert es ist sehr excited alles, wenn ich das mache. Und bevor wir auf der Bühne gehen, dann habe ich dieses schöne Gefühl im Bauch. Und ja, wie früher. Das ist echt verrückt. Und das liegt am Metal. Und deswegen Nothing Compares to Metal.
Und das liegt vor allem auch an solchen Alben wie Nothing Compares to Metal. Ich habe ja auch zugegeben, ich konnte mit den Velvet Viper Sachen zuletzt nicht persönlich nicht so sehr viel anfangen. Aber das ist es ja. Jeder zieht ja die anderen Noten aus der Musik, das andere, jeder hat so sein persönliches Empfinden, was er hört oder nicht hört. Und dann höre ich Nothing Compares to Metal, höre die ersten Takte und wow. Und jeder Song ist irgendwo ein Treffer. Und das habt ihr echt nochmal überschwängliches Lob an dieser Stelle.
Dankeschön.
Da möchte ich jetzt doch mal so ein bisschen aufdröseln. Also Blood on the Moon zum Beispiel finde ich es ist so einer meiner Favoriten, kann ich ganz ehrlich sagen. Das ist auf der einen Seite so typischer Metal mit Power und Groove und so auf der anderen Seite erkenne ich auch so ein paar Einflüsse aus anderen Kulturen. Also mir gefällt der Song, weil er auf der einen Seite geradlinig ist und auf der anderen Seite auch unheimlich spannend konstruiert. Das bekommen jetzt nicht viele Bands hin, aber in diesem Falle ist es wirklich ein Mega-Song geworden.
Das ist super, das freut uns, ne Holger?
Es ist ein sehr ungewöhnlicher Song mit diesem Hey Ja, Hey Ja. Motiv, das hat Jutta, Anfang dachte ich, oh Mann, was soll man denn damit machen? Und dann irgendwie hat das dann aber gepasst. Wir waren uns ganz unsicher, ob man das überhaupt benutzen kann für einen Song. Und mit diesen Aufbauten, dass das wirklich echt sich zieht, bis dann mal der Refrain kommt, das machen wir halt einfach so. Also ich glaube, viele Bands trauen sich das nicht mehr. Mit so Intro A, Intro B, Bridge A und dann noch ein Teil. Da haben wir aber einfach Bock drauf. Die Songs sind irgendwie alle ziemlich lang geworden, aber also wir hatten ja schon einen externen Produzenten dabei mit Michael Ehre, der hat schon rumgekürzt und hier was hingeschnitten und so und gesagt, mach das nochmal, aber kürzer, also von Minuten wirklich kürzer wurden die Songs nicht, weil die Teile einfach so mussten und das dann, wenn man die Ruhe hat, sich sowas anzuhören, dann ist es halt auch spannend, weil meistens kommt dann am Ende noch immer irgendwas.
Ich meine, man muss doch die Musik machen. Man kann nicht da irgendwie drauf Wert legen, dass man Songs macht von 2 Minuten oder 3 Minuten. Das ist so No-Go, das geht gar nicht. Man hat ja so viel zu erzählen. Und ich liebe ja auch diese Geschichten in den Texten. Ich möchte immer Geschichten erzählen, weil ich will immer nicht so diese Rock'n'Roll-Plattitüden. Also es gibt ja viele Bands und die singen das ja, die machen das ja sehr gut, ne? Speziell amerikanische Bands oder englische Bands, die sich ihre Muttersprache, und da können die sehr gut mit so normalen Rock'n'Roll-Lines umgehen. Aber es ist nicht unbedingt mein Ding, ne? Und deswegen sind meine Texte einfach anders, ne? Und ich bediene mich da auch mehr so der Klassik und der Literatur und auch was die Sprache angeht. Ich benutze lieber Worte, die ein bisschen schwierig sind auszusprechen. Wo zum Beispiel Holger immer gesagt, ey Jutta, das kannst du doch eigentlich ganz, ganz einfacher, viel einfacher sagen, was du da sagen willst. Aber ich will dann doch dieses etwas kompliziertere Wort aus dem englischen klassischen Bereich lieber das benutzen. Ich finde immer, ey, man muss doch immer versuchen, was anderes zu machen als andere Bands. Man muss doch einfach sich Scheuklappen anlegen und sagen, okay, wir machen jetzt unsere Musik, wir machen das und das und das und wir gucken nicht nach rechts oder nach links, was andere machen, sondern wir machen das und wenn wir uns gut fühlen damit, dann kann es raus, dann ist es gut und dann machen wir es und dann stehen wir auch dazu. Und wir wissen auch, dass wir nicht everybody's darling sind, ne? Das sind wir nicht, ist klar. Wir sind anstrengend und die Leute müssen Zeit investieren und auch einen gewissen Spirit, sich darauf einzulassen, auf das, was sie da hören. So 0815 geht es gar nicht mit uns. Ne? Aber es geht, es ist gut, das ist schön, also kein Problem. Und wir freuen uns tierisch, dass jetzt auch gerade die letzte Platte so gut auch angenommen wird von den Leuten. Guck mal, ich kriege ganz rote Wacken vor Aufregung. So ist das mit mir. Okay.
Ja, alles gut. Ich kann es ja nochmal bestätigen. Es ist diese Balance zwischen ja, künstlerischem Anspruch und geradlinigem Metal. Das habt ihr hier irgendwie sehr, sehr gut hinbekommen. Das ist nicht immer einfach, das glaube ich. Das kann ich mir selber auch unheimlich schwer vorstellen, das umzusetzen. Oder bei anderen Bands, das sehe ich das ja auch oft. Aber wenn man dann fast jeden Song voll ins Herz trifft, dann, also bei mir war es jetzt so, und ich weiß es von vielen Kollegen auch, im Soundcheck ist das Album Platz 3, also bin ich nicht der Einzige, der das jetzt so sieht. Und insofern habt ihr natürlich eine Menge richtig gemacht. Ja. Ich komme nochmal darauf zurück, was du vorhin gesagt hast, und möchte auf euch beiden zurückkommen. Ihr beide seid quasi ja so ein eingespieltes Team. Ist das nur, in Anführungsstrichen, nur wichtig für eine Band, dass man sowas hat, so ein Team? Oder ist es eher sogar eine existenzielle Bedeutung, dass man sagt, so ohne das funktioniert es nicht?
Für mich ist es existenziell. Für mich ist es wichtig. Ich könnte es nicht alleine machen. Ich brauche einen Partner. Am besten ist es ja noch, wenn es 4 Leute sind. Ne? Ich glaube an eine Band. Ich finde Rockmusik, das ist für mich eine Band. Dass 4 Leute da sind und jeder bringt seinen Teil dazu bei, um gute Musik zu machen. Aber das kannst du dir heute überhaupt nicht mehr leisten, weil man das finanziell, man kann die Leute nicht mehr bezahlen und man kriegt nicht genug, man verdient nicht genug, um 4 Familien damit zu ernähren. Ne? Deswegen bin ich hammerfroh auf Holger, dass wir beide zusammen funktionieren. Ne? Ja. Und ein Team ist schon mal das Wichtigste, weil wir schreiben die Songs. Und dann treffen wir uns mit den Jungs im Übungsraum und dann spielen wir das zusammen. Und da gibt es nochmal neue Arrangements und dann bringt jeder noch ein bisschen was mit rein. Und so entsteht dann die Musik. Und es ist dann fast so wie früher. Und das ist geil. Also alleine könnte ich das nicht machen und würde ich das auch nicht machen, ganz ehrlich.
Ja, wir haben auch, ich glaube, jetzt beim vierten Album tatsächlich einen eigenen Stil gefunden. Wahrscheinlich kommt das so durch. Wir hatten, ich glaube, so nach und nach uns entfernt, oder ich jedenfalls, dass wir nicht mehr so versuchen, den Klang von Santiago nachzubauen, was wahrscheinlich dann auch hinderlich war. Und gerade das ganz neue Album jetzt, das ist wirklich völlig ohne solche Gedanken entstanden sozusagen. Ja. Also wir haben viel mehr Power Metal sozusagen, also viel mehr Double Bass, schnelle Teile und so. Das ist halt eher mein Ding und vermutlich ist es dann auch deswegen einfach besser geworden und kommt bei allen Leuten vielleicht besser rüber, dann, dass das wirklich unser Ding ist, was wir machen wollen. Ja. Also gerade auf dem ersten beiden war es, glaube ich, sehr stark zu hören, dass wir versucht haben, noch alte Santiago wieder zum Leben zu erwecken.
Aber gar nicht bewusst. Bewusst haben wir es
Ja, doch schon. Es war schon, ja, gerade vor dem ersten Album, damals war ja auch Bubi noch dabei, der original Santiago-Schlagzeuger. Wir haben uns schon immer, gerade auch diese Langsamkeit, das war immer ein Thema beim Songschreiben damals, das weiß ich noch. Mhm. Dass wir sagen, nee, das ist ja der Style. Und das ist halt nach und nach weg. Und jetzt ist es eigentlich auch gar nicht mehr ein Thema.
Ja, jetzt haben wir sich da gefunden.
Das ist sehr beeindruckend. Also nicht nur deswegen, ich merke das ja bei vielen Sängern, ne? Das ist, die jetzt auch 20, 30, 40 Jahre im Geschäft sind, dass da Das ist ja nicht einfach so, entweder es ist von Gott gegeben, also wie zum Beispiel der Udo Dirkschneider sagte das letztens, ich mache nichts, ich habe diese Stimme, die ist da, die ist irgendwie angeboren, das ist so ein Schicksal, das habe ich halt, da muss ich nichts für tun. Mhm. Das ist auch so ein Phänomen, aber es muss ja doch irgendwie alles geschult werden, sage ich mal, mit Stimmtraining. Wie machst du das? Wie bereitest du dich auf eine Albumproduktion oder ein Konzert vor?
Ich nehme das ganz ernst. Ich habe damals bei Heer, haben wir einen Korrepetitor gehabt und der hat uns so ein paar wichtige Sachen gezeigt, die einfach wichtig sind für die Stimmbänder, weil das sind Muskeln und die muss man auch als Muskeln bearbeiten, wie Sportler. Und ich habe also, wie gesagt, den Chor und da sehen wir uns ja jeden Dienstag. Und ich singe jeden Dienstag mit den Mädels 2 Stunden und bis die Stimmbänder bluten. Und da wird viel, viel gelernt und ich übe mit denen Training, ich übe richtiges Atmen, richtiges Intonieren und alles, was dazugehört, um die Stimme fit zu machen, dass sie auch aushält, dass sie auch nicht abbricht irgendwann. Ne? Und das, glaube ich, ist sehr gut. Das bekommt meiner Stimme am besten, weil ich dadurch so das regelmäßige Training habe mit meinen Mädels. Ne? Und das ist gut. Und dadurch hält sich das. Und deswegen kann ich das immer alles noch machen. Ne? Und es gibt ja viele Leute, die im Alter, wo die Stimme dann brüchig wird im Alter oder rau. Oder die dann plötzlich ein paar Töne tiefer nur noch singen können und so. Das ist natürlich schade, ne? Weil das wirkt dann irgendwie alt. Und ich bemühe mich immer auch, und Holger sorgt dafür mit hohen Tonarten. Dass ich mich nach oben quäle und das gefällt mir aber auch. Das finde ich gut. Das ist auch eine gewisse Aggressivität, die diese Musik braucht.
Ich habe mir noch den Song rausgepickt, The Fourth Part. Ich zitiere mal aus dem Text. First part is heaven, second part is water, third part is land, fourth part is hell.
Ja. Wie kommst du da drauf?
Genau, was ist das eine Metapher? Erzähl mal ein bisschen über den Text.
Ja, das ist natürlich eine Metapher und das ist ein Teil von meinem Buch. Da habe ich die Geschichte, da habe ich über die Hölle geschrieben, ne? Fantasievoll natürlich, über die ganze Geschichte. Und da gab es ein Hammerhaus des Bösen. Und darum geht es in diesem Text. Also es geht um ein Teil von meinem Buch hier, die Tochter des fliegenden Holländer auf der Suche nach der verlorenen Fantasie. Die ist dann irgendwann im Hammerhaus in der Hölle gelandet und hat da schlimme Erlebnisse gehabt. Und das ist in diesem Text. So Albträume und alles, was so Böses passieren kann, wenn man nicht aufpasst.
Jetzt, ich habe das für später aufgehoben, jetzt komme ich aber in diesem Moment gerade darauf zurück über das Buch. Das habe ich hier auch noch auf dem Zettel. Und du hast es gerade alles so schön beschrieben, diese Lyrik und diese Themen sind ja generell auch Themen, die du für die Velvet Viper Band und für deine Texte nutzt. Das ist ja, da steht ja auch deine Leidenschaft für Fantasy und für Literatur drin. Mhm. Wie ist es bei den anderen in der Band? Holger, seid ihr auch so Nerds? Oder sagt ihr, ach, was die da mal schreibt, ist okay, aber ich stehe mehr auf Krimis? Oder wie sieht das da so innerhalb der Band aus? Diskutiert ihr darüber? Oder ist das auch eure stilistische Sichtweise?
Also den Ansatz mag ich auf jeden Fall selber. Ich höre ja, komme ja auch aus dem ganzen 80er-Metal-Bereich mit Dio, Rainbow, der Maiden, die haben ja auch immer diese so irgendwie Fantasy angehauchten Texte. Das finde ich von der Ästhetik für Metal auch total gut. Aber ich bin selber auch riesen Herr der Ringe-Fan zum Beispiel oder Song of Ice and Fire ist solche langen Serien mit Riesenwälzern, Rat der Zeit auch. Sowas lese ich auch ganz viel. Also grundsätzlich Fantasy ist auf jeden Fall unser Ding. Fand auch früher Blind Guardian total gut. Die haben das ja auch noch extremer, eigentlich noch konkreter immer gemacht. Aber das passt, finde ich, passt einfach zu klassischem Heavy Metal total gut. Also man kann ja auch Creator-Texte, also politische Sachen machen, aber ich glaube, das ist schwierig. Da muss man auch irgendwie dreckigere Musik machen, wenn man so angepisst über Polizeigewalt singt oder so. Das sind einfach genau die Texte, die zu unserer Musik passen. Ja. Oder Wikinger und Odin. Mhm. Das verwursten wir ja auch immer gerne, haben wir jetzt mit Yggdrasil und dem Weltenbaum wieder gerade
Alle Sagen und
eine
Legenden.
längere Nummer.
Ja.
Das passt einfach total gut zusammen, Metal- und Fantasy-Texte.
Also da seid
Ja.
ihr euch in der Band auch einig. Das passt, das funktioniert, auch das funktioniert gut halt.
Ja, ich
Ja.
glaube, wir hatten vereinzelt mal so leicht politisch angehauchte Texte. Modern Nights ist von einem älteren Album, ist glaube ich über Greenpeace, ne? Stimmt da? Ja, aber es war immer nur so kleine Anflüge. Eigentlich das Fantasy-Ding. Sie haben ja auch die Cover entsprechend immer. Das ist von der Gesamtästhetik, haben wir da eigentlich alle Bock drauf. Ja.
Es ist das, was, also bei mir ist es so, ich lese halt auch diese Dinge, ne? Ich mag die Mythologien, ich liebe das und ich mag die Sagen und die Legenden und hier Nibelungenring, Wagner sowieso. Und ja, und auch Goethe und Schiller, ich lese diese Sachen gerne. Und wir haben ja jetzt auch auf der Platte den Zauberlehrling mal vertont. Und ich habe auch schon Franz Kafka die Verwandlung vertont oder auch Macbeth oder Mary Stuart, die Highland Queen, ne, oder ja, Lohengrin. Diese Sachen haben wir das haben wir auf der ersten Platte oder die Götterdämmerung. Und das sind so Themen, die wir immer mit reinpacken in die Musik, also die ich gerne mit reinpacken packe, um ja, weil es mir gefällt, weil es Spaß macht. Und wenn es Holger dann auch gefällt und er sagt, okay, können wir machen, ist gut, stehe ich zu und dann machen wir es. Und dann gehen wir ran.
So, und ihr spielt ja auch live. Ihr seid ja live auch noch immer unterwegs. Was macht für euch persönlich den Reiz eines Open-Air-Festivals aus? Also jetzt wirklich aus rein persönlicher Sicht.
Also wir spielen, ich kann hier schon mal anfangen und dann kann Holger auch noch. Ich persönlich, ich liebe auch Clubs. Ich mag gern den Kontakt mit den Leuten, weil ich liebe die Leute und ich habe die gerne und ich habe gerne face to face vor der Bühne und ich mag das, ne? Aber Open Air ist natürlich noch mal, ist einfach eine ganz andere Geschichte, ne? Da hast du nicht den Kontakt mit den Leuten, da kannst du einfach nur deine Musik machen und soweit du guckst, siehst du Menschen vor dir und ja, das, wenn man das eine mag, schließt es das andere ja nicht aus, ne? Aber meistens sind wir in Clubs und spielen in Clubs und lieben das auch und mögen das auch. So meine Meinung. Okay?
Ja, auf Festivals ist eben irre, dass es sich lohnt, riesige große Bühnen mit unglaublich riesigen Lichtanlagen einmal hinzustellen, was sich nicht lohnen würde für eine einzelne Band, außer es ist Iron Maiden oder so. Und dann kann man halt viele, viele Bands mal auf so richtig tollen großen Bühnen sehen. Das finde ich immer echt super. Also in Clubs an sich, von der Musik her ist es drinnen immer toller. Draußen spielen ist immer so eine Sache.
Und im Hellen.
Im Hellen, ja, das, ja, ich glaube, wir spielen, ja, doch, wird echt spät dunkel leider im Sommer. Aber an sich ist es beherrschbar, einfacher vom Sound, wenn man drinnen spielt. Man hat auch, wenn es dunkel ist, sieht immer toll aus bei uns, wenn nur rotes Licht ist oder so. Aber auf den riesen Bühnen und sehr viele Leute, die halt da sind und die man vielleicht sonst nicht erreicht, sind sozusagen immer Treffen. Man trifft auch immer super viele Leute auf den großen Festivals. Das ist immer total toll. Gerade in Wacken ist eigentlich immer jeder irgendwie. Das ist einfach super für die Szene, dass es diese Konsensveranstaltung gibt.
Weißt du, mit Wacken ist es schon, ich finde das super. Allein was die beiden, der Holger und der Thomas, da auf die Beine gestellt haben, 1991, ich finde das einfach der Hammer. Das ist so ein wertvoller Export, der von Deutschland ausgeht. Der Ralf war in China mit einer Band, Ralf ist mein Mann, und da haben die Leute, wussten nicht, wo Hamburg liegt, kannten Hamburg auch nicht, aber sie kannten Wacken. Der Hammer. Und ich finde das toll, dass sie das da machen. Und jetzt ist es natürlich gigantisch groß geworden. Es ist wirklich wahnsinnig groß geworden, das ganze Festival und so. Aber ja, ich freue mich für die beiden und die haben das echt gut hinbekommen und das ist, finde ich, gut. Ich gönne es ihnen auch und habe da keine Häme. Und wenn wir dabei sein sind und wenn wir da spielen können, dann freue ich mich. Wir machen am 4. Am 3. August spielen wir und am 4. August machen Holger und ich im Pressezelt. Wollen wir ein bisschen Promotion machen für die neue Platte? Ne? Ich denke, da sehen wir wirklich viele, viele Presseleute nochmal. Können wir nochmal ein bisschen plaudern? Ich bin ja sowieso so eine alte blaue Tasche, aber okay, wir machen das. Ist
ach,
das schön. Ist das schön, wenn es so weitergeht, ne?
Definitiv. Und das ist auch ein schöner Abschluss jetzt von dem Interview. Aber, und jetzt kommt's, die Pflichtaufgabe für alle, die an diesem Podcast immer teilnehmen. Ich hätte gerne von euch euren jeweils aktuellen Lieblingssong genannt.
Boah, aktuell, ich glaube, es ist gerade mal wieder Heart Collector von Nevermore. Der ist, okay. Wenn ich über so meine Top 5 Lieblingslieder nachdenke, ist das eigentlich immer drin. Das ist ja von dem Dead Heart in a Dead World von Nevermore. Das ist für die unfassbares Album.
Ein mega Album.
Ja, ja. Das, der Song, der könnte es zum Beispiel sein. Oder wenn Winter keinen weht, dann wähle ich für dich mal Rebellion in Dreamland von Gamma Rays. Auch,
okay, das ist
auch ein ganz, ganz irrer Song.
Das stimmt, ja.
Ganz irrer Song. Der war 1994, der war ich 16, war
ein
ganz wichtiger Song für mich. Persönlich, so ganz irre. Gab es auch ein total geiles Video zu mit so albernen Kostümen. Da war Kai ja auch noch nicht so alt. Gamma Ray fand ich früher echt total klasse.
Ja, Gamma Ray und Kai Hansen ist auch echt ein super Typ. Ne? Also was ich jetzt im Moment, ich freue mich ja, wir sind ja da in Wacken und ich freue mich tierisch drauf und das ist jetzt im Moment auch mein Lieblingssong auf Iron Maiden. Wir sehen das abends um 9 Uhr geht's los, ziehen wir uns die Show rein und ich finde, das ist einfach eine super Hammerband und ich habe die noch nie live gesehen und ich freue mich tierisch darauf, auf diese Songs, zum Beispiel alle, nehmen wir alle. Ich habe die damals, da weiß ich noch, ich war in Essenheim und da habe ich zum ersten Mal Run to the Hills gesehen im Fernsehen, das war auf MTV, so hieß das und da dachte ich, boah, das wird ein Hit. Das wird aber eine absolut, das wird der Hammer. Und deswegen freue ich mich auch. Ich weiß nicht, ob die das jetzt heute noch spielen. Spielen die das heute noch, Holger?
Ja, meistens schon. Die spielen aber ganz oft auch so nur von einem Album mittlerweile. So Touren, die machen so, die haben echt eigentlich alles durch mittlerweile. Okay. Die spielen manchmal neue und manchmal alte. Und
ich lasse mich überraschen. Ja. Auf jeden Fall, das ist im Moment das, was ich. Was mich juckt und wo ich mich sehr drauf freue, wenn wir das dann sehen.
Prima. So, ich bin natürlich auch noch dran. Ich muss mir auch jedes Mal einen Song raussuchen. Okay. In diesem Fall ist es ein ganz aktueller Song von einer französischen Heavy-Metal-Band, die heißt Furies. Die ist gerade so ein bisschen auseinandergebrochen und daher holen die sich gerade immer Sängerinnen, Gastsängerinnen ins Studio, die Songs einsingen. Und die haben jetzt so einen schönen Sommer-Metal-Hit gemacht, Rise and Shine, ist gerade veröffentlicht. Und als Gastsängerin ist diesmal Alessa Scarletti dabei, eine Italienerin, die viele vielleicht von der Gruppe Era kennen, die 2010 diesen Superhit hatten, Anemo.
Ja.
Ich bedanke mich bei euch beiden für das tolle Interview und wünsche euch viel, viel Glück mit dem Album und auch bei den Auftritten in der nächsten Zeit.
Komm mal vorbei, Frank.
Ganz lieben Dank.
Wir bedanken uns. Tschüss.